Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Napoleons Liebesbriefen und zu Beginn mit einem der brisanten politischen Themen der Vergangenheit, Gegenwart und wie zu befürchten ist, auch der Zukunft. Es geht um den Nahostkonflikt, zu dem weiterhin festgehalten werden kann. Die Fronten sind verhärtet und wer die Politik der gegenwärtigen Regierung in Jerusalem kritisiert, der möge sein Urteil gut abwägen. Das Gelände ist in vielfacher Hinsicht vermint. Differenziert und dabei erfrischend undogmatisch nähert sich nun der jüdisch-amerikanische Schriftsteller Nathan Englander der Sache mit einem Spionagethriller. Er zeigt, dass der Nahostkonflikt in Wahrheit nicht der eine große Konflikt ist, sondern vielmehr aus etlichen kleinen Konflikten besteht. Michael Watzke hat das Buch gelesen und Nathan Englander in New York getroffen.
Es mag heute in Vergessenheit geraten sein, aber um die Jahrtausendwende gab es ihn einmal, den Annäherungsprozess zwischen Israelis und Palästinensern. Die US-Präsidenten hießen damals Clinton und Bush. Der oberste Palästinenserführer Abbas ersetzte den radikaleren Arafat und in Israel befahl Ministerpräsident Ariel Sharon den Rückzug seines Militärs aus dem besetzten Gazastreifen. Warum es mit dem Frieden seither nicht geklappt hat, und wohl auch auf absehbare Zeit nicht klappen wird, das ist ein Fall für die Geschichtsbücher und Leitartikel. Dass aber irgendwo unter den Trümmern der heutigen Verwerfungen in Nahost noch die Keime jener einstmaligen Hoffnung auf den dauerhaften Frieden liegen, davon ist der in Brooklyn lebende Autor Nathan Englander überzeugt. In seinem jüngsten Roman »Dinner am Mittelpunkt der Erde« zeigt der jüdisch-amerikanische Schriftsteller, dass jene Friedenskeime dabei nicht so sehr in den Biografien der großen politischen Protagonisten zu finden sind, sondern vielmehr im Alltag derer, die täglich unter den Konflikten leiden. Verpackt in einem kurzweiligen Agenten-Thriller hat sich Englander zu den komplexen geschichtlichen Verhältnissen nämlich eine Vielzahl lebendiger Schicksale erdacht. An ihnen lässt er die abstrakten politischen Probleme der Jüngstvergangenheit konkret werden.
Alles in diesem Buch ist eine Doublette. Das ist ein hebräisches Konzept. Hafuch al-Hafuch. Niemand ist der, der er zu sein scheint. Jeder ist das Gegenteil von ihm selbst. Und wenn ich meinen Job als Autor dabei ordentlich gemacht habe, dann wirken meine Figuren realer auf sie. Dann laufen und reden sie besser, als gäbe es sie wirklich. Doch zugleich verkörpern sie auch all diese Konflikte, diesen einen großen Konflikt, in dem wir alle verschiedene Personen zugleich sind und multiple Selbst haben.
Am besten verkörpert ist diese komplizierte Gemengelage in der Hauptfigur Joshua, einem wie Englander in Long Island bei New York geborenen Amerikaner. Denn der nicht allzu talentierte Mossad-Spion entwickelt im Lauf seiner Tätigkeit ein differenzierteres Verständnis für die Gründe der Gewalt und ihre mögliche bilaterale Lösung. Doch das wird ihm beim Ausführen seiner heiklen Missionen als moralischer Ballast immer hinderlicher im Verlauf der Handlung. Bei einem Deal, bei dem manipulierte Computerhardware in den Gazastreifen eingeschleust werden soll, werden ihm die möglicherweise tödlichen Konsequenzen seiner Arbeit klar. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er mit seinem palästinensischen Unterhändler Farid beim Segeln auf dem Berliner Wannsee Freundschaft schließt und so einen Blick auf die andere Seite wirft. Kurzerhand ergreift Joshua Initiative. Er teilt sensible Informationen mit der Gegenseite, verstößt dabei aber gegen das Geheimdienstprotokoll. Fortan ist er auf der Flucht.
Ich habe über alle möglichen Gründe nachgedacht, warum Spione zu verschiedenen Zeiten übergelaufen sind. Etwa der Spion, der aus Gier überläuft. Oder aus einer Persönlichkeitsstörung heraus, aufgrund von Erpressung oder Bestechung. Ich dachte mir, wie wäre es mit einem Spion, der knietief drinsteckt und auf einmal beginnt, mit der anderen Seite zu fühlen? Ich habe mir einfach jemanden vorgestellt, der in ein neues Land zieht, die dortige Ideologie übernimmt und so tief reingezogen wird, dass er streng verdeckte Undercover-Spionage für den Mossad betreibt. Und dieser Typ wird mit einem Mal zum Verräter. Und ich dachte mir, was, wenn es Mitleid ist, das ihn überlaufen lässt?
Auf der Flucht vor den einstigen Kollegen versteckt sich der in Ungnade gefallene Spion zunächst in Paris, wo er sich in eine ebenfalls jüdische Italienerin verliebt. In die Ecke gedrängt, beschließt er, mit ihr zu fliehen. Um diesen Anfang der 2000er angelegten, packenden Hauptstrang spinnt Engländer drei Nebenhandlungen. Da sind einerseits der im Koma liegende General und seine intimste Vertraute. Als Ministerpräsident Israels hat er den Friedensprozess in Gang gesetzt, als junger General aber einst radikal gegen die Palästinenser gekämpft. In der Romanfigur ist unschwer der nach einem Schlaganfall selbst 8 Jahre im Koma liegende Ariel Sharon zu erkennen. Während seine Vertraute am Krankenbett mit dem sich verwässernden Vermächtnis des Generals hadert, verschlechtert sich dessen Zustand, was wiederum Auswirkungen auf den dritten Handlungsstrang des Romans hat. Denn am Ende sind da noch der Gefangene Z und sein Wärter. Als politischer Häftling sitzt ersterer bereits seit 12 Jahren irgendwo in der Negev-Wüste und wähnt sich von allen vergessen. Zu viel sei an dieser Stelle nicht verraten, nur das. Über den gesundheitlichen Zustand seines Peinigers, der General im Koma, ist der Häftling im Unklaren. Erst ganz am Ende des Romans sucht der Wärter, zu dem der Häftling über die Jahre eine Stockholm-Syndromartige Beziehung aufgebaut hat, das Gespräch.
Das ist eine Menge auf einmal für Häftling Z. Es klingt so, als sagte der Wärter, dass der General, der ihn hier eingesperrt und ausgelöscht hat, der Einzige, der ihn hier wieder herausbringen kann und befreien könnte, dass dieser Mann nicht mehr existiert.
Eine große Stärke von Engländers Figurenzeichnung ist, dass uns Charaktere wie Z und deren Schicksal gleich zu Beginn bekannt vorkommen. Der Groschen mit Blick auf ihre jeweilige Rolle im Gesamtgefüge der Romanhandlung, aber erst spät und mit viel Effekt fällt. Zwischen Kanada, Long Island, Berlin, Paris, Jerusalem, einem Krankenhaus in Tel Aviv und der Ödnis der Wüste Negev entspinnt sich allmählich ein Netz, das enger verwoben ist, als man es zunächst ahnt.
Dass es so weit gekommen ist, dachte Häftling Z, hat seinen Ursprung so viel früher. Sein Jerusalem, sein Israel, sein Ende, sein Geburtsrecht. Vor so langer Zeit wurde ihm das eingetrichtert, daheim in der Vorstadt, daheim in Amerika, im Klassenzimmer seiner jüdischen Schule. Ihm, dem kleinen Jungen mit dem schweren Gebetbuch und der Jarmulke, die ihm wie ein umgedrehter Suppenteller auf dem Kopf saß.
Den Plan für einen Roman, so Engländer, habe es schon seit der zweiten Intifada im Jahr 2000 gegeben, als der Friedensprozess noch in vollem Gang war. Erst mit Wegfallen des politischen Ballastes jedoch habe sich für ihn die nötige innere Distanz eingestellt, die letztlich zum Schreiben führte.
Ich weiß nicht, wie oft ich, seitdem dieses Buch erschienen ist, abends eine Bühne betreten und bei einer Lesung gesagt habe, und wieder sterben auf beiden Seiten Leute, wieder fliegen Geschütze, Israel greift Gaza an und so weiter. Ich kann einfach nicht begreifen, dass das ein akzeptabler Status quo ist. Die einzig humane und praktikable Option ist der Frieden. Für alle, die meinen, das ist doch lächerlich, zeigt mir, wie für euch die andere Zukunft aussieht. Denn irgendwann wird irgendwer diesen Konflikt gewinnen. Und wie immer das dann aussehen mag, es ist ein Albtraum für mich. Wählt eure Seite, wählt eure Politik, aber wenn ihr diesen Konflikt gewinnen wollt, denkt daran, da sind sehr viele Leute auf der anderen Seite und ich will nicht sehen, wie es aussieht, wenn eine der beiden Seiten gewinnt.
Als ein eindringliches Plädoyer für genau jenen Frieden, darf man letztlich auch Engländers Roman lesen. Zugleich zeigt er, wo dieser Frieden am besten zu finden ist. Im Dialog nämlich, der das Schwarz und Weiß beider Seiten, wie es oft in der politischen Darstellung bemüht wird, aufbricht. Das spiegelt sich wunderbar in den Figuren, die die eigene Position immer wieder überwinden und revidieren und damit die Endlosspirale von Auge um Auge, Zahn um Zahn durchbrechen. Ganz am Ende des Romans wird so letztlich ein enger, wackeliger Tunnel zum Bild, in dem sich zwei der Figuren unter der im Raketenhagel versinkenden Grenze zum Gazastreifen treffen und das Unmögliche des im Titel zitierten Dinners am Mittelpunkt der Erde eben doch möglich machen. Sie kommen zusammen und reden miteinander.
Michael Watzka über Niesen-Engländer Dinner am Mittelpunkt der Erde aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lorenz, Luchterhand Verlag München, 288 Seiten, 22 Euro. Viel wurde geschrieben über Napoleon und die Frauen. Der französische Kaiser, der die bürgerliche Revolution gegen das Ancien Regime in eine Alleinherrschaft überführte, knüpfte nicht nur im Regierungsstil an die absolutistischen Herrscher an. Auch deren ausschweifendes Leben, umringt von Mätressen, versuchte der Emporkömmling aus Korsika teilweise zu imitieren. Nun sind seine Liebesbriefe vollständig erschienen und bieten ein Epochenbild, in dem sich auch die Beziehungen zwischen Mann und Frau im postrevolutionären Frankreich erkennen lassen. Dirk Fuhrig hat sich in die umfangreiche Korrespondenz zwischen 1794 und 1815 vertieft.
Königliche Liebschaften bewegen nicht erst seit der Erfindung der Klatschpresse die Gemüter. Der Verlag Matthes und Salz setzt mit dem Band 9 seiner französischen Bibliothek auf die jahrhundertealte Lust an intimen oder scheinbar intimen Einblicken in die Gefühlswelt des legendären Kaisers der Franzosen, der als Frauenheld galt.
Da mir zärtliche Leidenschaften fremd waren, sollte ich mich nicht vor dem Vergnügen hüten, das ihre Gesellschaft bietet. Der Zauber ihrer Person und ihres Wesens hat das Herz ihres Geliebten unmerklich gewonnen. Seitdem haben sie in meiner Seele gelesen.
Das schreibt Napoleon Bonaparte im Herbst 1794 an Eugénie Désirée Clary, die er als 25-jähriger Offizier soeben in Marseille kennengelernt hat. Die jungen Leute geben sich ganz gesittet, tauschen sich über die musikalische und literarische Ausbildung aus. Um direkt Erotisches geht es nicht, zumindest in den überlieferten Briefen, aber um Sehnsucht und Eifersucht.
Keine Briefe mehr von dir, meine anbetungswürdige Freundin. Wie konntest du mir 11 Tage lang nicht schreiben? Hast du etwa diese ganze Zeit verbracht, ohne an mich zu denken?
Mit Eugénie verlobt Napoleon sich, doch bald darauf bietet sich dem karriereorientierten Offizier aus dem Süden die Gelegenheit, in die beste Pariser Gesellschaft einzuheiraten. Eugénie schreibt einen verzweifelten Abschiedsbrief.
Sie haben mich für mein ganzes Leben unglücklich gemacht und ich bin noch so schwach, Ihnen alles zu verzeihen. Sie sind also verheiratet. Es ist der armen Eugénie nicht mehr erlaubt, Sie zu lieben, an Sie zu denken. Der einzige Trost, der mir nun bleibt, ist zu wissen, dass Sie von meiner Beständigkeit überzeugt sind. Danach wünsche ich nur noch den Tod. Nie werde ich heiraten.
An diesen pathetischen Schwur hält sich Eugénie Clary nicht lange. Sie tröstet sich mit dem späteren König von Schweden und gibt ihm das Jawort. Der ambitionierte Napoleon, der sich selbst als unwiderstehlichen Verführer sieht, heiratet 1796 Joséphine de Beauharnais, deren erster Ehemann von den Revolutionären auf der Guillotine hingerichtet worden war. In den Briefen an die 6 Jahre ältere Joséphine gibt sich Napoleon Bonaparte, zumindest anfangs, als Latin Lover.
Du aber, mio dolce amore, du hast wohl gut geschlafen. Du auch nur zweimal an mich gedacht? Ich gebe dir 3 Küsse, einen auf dein Herz, einen auf deinen Mund und einen auf deine Augen. Bonaparte.
Mitunter lässt er sich sogar zu sexuellen Anspielungen hinreißen.
Einen Kuss aufs Herz und dann einen weiter unten, viel weiter unten.
Solche Stellen zählen schon zu den gewagtesten in diesem Briefwechsel, der allerdings nur sehr unvollständig ist. Vor allem die Antworten der Frauen sind nur ausnahmsweise überliefert bzw. hier mit aufgenommen. Bonaparte war kein Cyrano de Bergerac, der erotisch explizite und literarisch meisterhafte Hymnen an seine Angebeteten schrieb. Der Ton in den napoleonischen Briefen ist eher nüchtern. Die postrevolutionäre Strenge, die die Prüderie des bürgerlichen 19. Jahrhunderts einleitete, war der Gegenentwurf zum erotischen Laissez-faire der von Ludwig XIV. Und seinen Nachfolgern geprägten Epoche. Die Rigorosität jener Zeit spiegelt sich auch in den Datumsangaben, mit denen die Briefe versehen sind. Sie richten sich nach dem republikanischen Kalender, der die Monate nach den jahreszeitlichen Witterungsverhältnissen mit Nivose, Florial oder Fructidor benannte und damit den am Christentum orientierten gregorianischen Kalender ablösten. Der ideologisch motivierte Eingriff in die Sprache erwies sich schon damals als hochgradig kompliziert, bürokratisch und langfristig wirkungslos. Der 18. Brumaire des Jahres 8 ging als berühmtes Datum in die Geschichte ein. Dieser 9. November 1799 war der Tag, an dem Napoleon per Staatsstreich die Macht in Frankreich an sich riss. Josephine Beauharnais hatte den Emporkömmling aus Ajaccio gesellschaftsfähig gemacht, sodass er auf die Unterstützung des Establishments zählen konnte. 1804 krönte er sich in der Kathedrale Notre-Dame erst selbst zum Kaiser, dann sie. Später besprach er, so lesen wir es in diesen Briefen, regelmäßig sein wechselndes Schlachtenglück mit ihr.
Ich habe die ganze Nacht unter dem Gewehr verbracht. Ich hätte Mantua in einem kühnen und glücklichen Handstreich genommen, doch das Wasser des Sees ist plötzlich gesunken, sodass meine Kolonne, die an Bord gegangen war, nicht landen konnte.
Oder jubelnd nach der Schlacht bei Jena.
Am 15. Oktober 1806 um 8 Uhr morgens. Liebe Freundin, ich habe die Preußen mit schönen Manövern getäuscht. Gestern habe ich eine große Schlacht gewonnen. Sie waren 150.000 Mann. Ich habe 20.000 Gefangene gemacht, 100 Geschütze und außerdem Fahnen erbeutet. Ich stand dem König von Preußen nahe gegenüber. Beinahe hätte ich ihn sowie die Königin gefangen genommen.
Die Beziehung der Eheleute kühlt jedoch schon bald merklich ab, was sich in der Korrespondenz gut nachvollziehen lässt. Und weil Josephine ihm keine Kinder gebärt, serviert der Kaiser der Franzosen sie ab. Im Januar 1810 lässt er sich scheiden, um Marie-Louise von Österreich zu heiraten, die dieser Verbindung mit dem verhassten Erzfeind aus Staatsräson zustimmen musste. Tu Felix Austria Nube, also du glückliches Österreich, heirate. Entsprechend nüchtern lesen sich die Briefe an die Habsburgerin, auch wenn Napoleon sie mit höflichen Floskeln garniert.
Adieu, liebe Freundin. Ganz der Deine.
Die Briefsammlung ist zwar voller chronologischer und inhaltlicher Lücken, sie bietet aber Einblicke in die Stimmungslage des Kaisers der Franzosen, von seinem Aufstieg vom einfachen korsischen Soldaten bis zum Eroberer halb Europas. Über den Niedergang und die Verbannung nach St. Helena erfahren wir nichts, denn die Korrespondenz bricht in dem Moment ab, als Napoleon auf dem triumphalen Rückweg von Elba durch die Seealpen ist.
11. März 1815. Die Bevölkerung eilt mir in Scharen entgegen. Ganze Regimenter lassen alles im Stich, um zu mir zu kommen. Von allen Seiten empfange ich Abordnungen. Wenn du diesen Brief erhältst, werde ich in Paris sein. Der Graf von Artois und der Herzog von Orléans waren in Lyon eingetroffen. Sie hielten eine Ansprache vor der Nationalgarde, 6 Infanterie- und 2 Kavallerieregimentern, die sie zusammengezogen hatten. Doch die Rufe »Es lebe der Kaiser« haben sie gezwungen, überstürzt und ohne jede Eskorte zu fliehen. Eine Stunde später bin ich in der Stadt eingetroffen, die mir eine unvorstellbare Begeisterung gezeigt hat.
Leider bietet der Band über Ulrich Kunzmanns verdienstvolle Stellenkommentare hinaus kein Vorwort oder Essay, das die Korrespondenz in Napoleons Biografie und die Zeitumstände einordnet. Auch editorische Hinweise fehlen, die die Auswahl der Briefe, ihre Überlieferung und historische Bedeutung erklären könnten. Wer kein Spezialist für die amorösen Verstrickungen des Kaisers ist, muss sich den Kontext dazu aus anderen Werken erschließen. Trotzdem ist das Durchblättern der Briefe sehr fesselnd. Ihre Handschriften übrigens werden auf Auktionen heutzutage mit extrem hohen Summen gehandelt. Man liest eine Kulturgeschichte, auch eine Geschichte des Umgangs der Geschlechter miteinander und das alles vor dem Hintergrund der politischen Entwicklungen in dieser für Europa so entscheidenden Epoche.
Dirk Fuhrig über Napoleon Bonaparte, Liebesbriefe an Desiree, Josephine, Maria und Marie-Louise aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann, Mattes und Seitz, Berlin, 511 Seiten, 38 Euro. Mehr Literatur gibt es heute ab 19.15 Uhr in Andruck, unserem Magazin für politische Literatur, wo William Davis' Buch »Nervöse Zeiten, wie Emotionen Argumente ablösen« betrachtet wird. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, unter anderem dabei schwimmende Solarzellen. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal. Unter Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.